HR Info. Hessen.
Mit Marco Schleicher. Lohndumping, Lohnbetrug, Schwarzarbeit, das ist auf großen hessischen Baustellen wie in ganz Deutschland eher die Regel als die Ausnahme. Zu diesem Eindruck kommt man, wenn man sich mit Insidern unterhält. Die Zustände am Bau ärgern aber viele, die Gewerkschaften, aber auch Beamte, die Bauaufträge vergeben. Oder Unternehmer, die unter dem harten Konkurrenzkampf leiden. HR Info Wirtschaftsreporterin Eske Hicken hat mit Insidern aus der Baubranche gesprochen. Anonym. Die Identität der Gesprächspartner ist der Redaktion bekannt.
Es kommt selten vor, dass Bauarbeiter aus Osteuropa über ihre Arbeitsbedingungen reden wollen. Aber die 5 Bosnier, die Anfang März ins Büro der Baugewerkschaft IGBAU gekommen sind, sind verzweifelt. Wenn es stimmt, was sie zu Protokoll geben, dann hat ihr Arbeitgeber sie um ihren Lohn betrogen. Ein slowenischer Betrieb, der dritte in einer Kette von Subunternehmen. Am Ende streikten sie, berichtet einer der Männer, Milan T.
Am Anfang wurde uns immer wieder unser Lohn versprochen. Aber als wir die Arbeit eingestellt haben, hat der Chef sehr wütend reagiert.
Fälle wie dieser sind nach Angaben der Gewerkschaft typisch. Die Bauarbeiter bekommen gerade so viel Lohn, dass sie weiterarbeiten und zu wenig, um nach Hause fahren zu können. Aber die Arbeiter verdienen hier immer noch mehr als in ihrer Heimat. Deshalb decken sie meist ihre Arbeitgeber.
Der Bauunternehmer.
Der harte Wettbewerb zwingt auch Baufirmen zu Lohndumping, die das eigentlich ablehnen. So erklärt es Hermann P. Zögerlich hat er dem Interview zugestimmt. Seinen Namen und seine Stimme will er nicht im Radio hören. Er ist Bauunternehmer, irgendwo in Hessen, bekannt in der Branche. Er zahle nach Tarif, sagt er. Er kenne aber viele Kollegen, die das nicht täten.
Das Rhein-Main-Gebiet ist ein gesetzloser Bereich, was Lohnstrukturen angeht. In diesem Teich fischen viele Betriebe aus Osteuropa, aber auch aus Ostdeutschland oder sogar aus Nordrhein-Westfalen. Wer hier wirtschaftlich arbeiten will, der muss am Lohn drehen und Subunternehmer beschäftigen. Mir bekannte Firmen gehen nur über den Lohn. Die Leute arbeiten länger, als auf den Stundenzetteln steht, oder ihnen wird Geld für die Unterkünfte abgezogen. Es wird einfach weniger gezahlt. Punkt.
Auf kleinen Baustellen hätten Mittelständler noch eine Chance, nach Tarif zu zahlen, sagt er. Auf Großbaustellen gäbe es keine andere Möglichkeit als Lohndumping. Auf die Frage, ob die Firmen keine Zollkontrollen fürchteten, sagt P.
Nein, die sind heillos überlastet. Solche Kontrollen finden gar nicht statt, zumindest was ich mitbekomme. Ich bin darüber aber nicht glücklich und viele Kollegen auch nicht. Das Geld fehlt den sozialen Sicherungssystemen. Außerdem wird die Qualität der Arbeit schlechter. Das führt zu Mängeln am Bau.
Die öffentlichen Auftraggeber.
Öffentliche Bauaufträge machen in Hessen laut Statistischem Landesamt fast 30% der Bauumsätze aus. Die öffentliche Hand ist also eine Wirtschaftsmacht. Sie kann Vorbild für die Branche sein, indem sie für faire Bedingungen auf ihren Baustellen sorgt. Genau das tut sie aber nicht. Das sagt Jens T., ein Insider. Er hat mit der Vergabe öffentlicher Aufträge zu tun. Er kommt aus Hessen. Auch er will seinen Namen und seine Stimme nicht im Radio hören.
Bei einer Auftragsvergabe bekommt fast immer der Billigste den Zuschlag. Wie das Unternehmen mit seinen Leuten umgeht, ist in der Praxis kein Prüfkriterium. Das liegt am System, da gibt's keine Anweisung von oben. Es ist ein großes Problem, dem zweitbilligsten Anbieter zu beauftragen, weil da muss man gerichtsfeste Beweise haben und sich rechtfertigen. Im Zweifel auch vor dem Landesrechnungshof. Die Leute in den Bauabteilungen der öffentlichen Verwaltung stehen unter Druck, die Bauprojekte möglichst schnell über die Bühne zu bringen. Es gibt niemanden, der den Baufirmen auf den Zahn fühlt. Dafür ist keine Zeit. Wichtig ist vor allem, dass alles juristisch korrekt ist. Entschuldigen Sie meine Wortwahl, aber die Vergabepraxis kümmert sich einen Scheißdreck um die Arbeitnehmer. Und der kleine Arbeiter ist nur Kalkulationsmasse.
Den Behörden sei es kaum möglich, Betrug vom Schreibtisch aus zu erkennen.
Lohndumping bekommen wir überhaupt nicht mit. Ein Unternehmen muss schon sehr blöd sein, um aufzufallen. Die Stellschraube für die Betriebe ist die Stundenberechnung. Es wird natürlich nachgefragt, wenn ein Angebot auffällig billig ist. Die Firmen sagen dann, die eigenen Leute seien eben schneller als die Konkurrenz. Oder dass es günstiger sei, auch mal nicht kostendeckend zu arbeiten, als die Leute in Kurzarbeit zu schicken. Was dann bei den Arbeitnehmern und den Subunternehmern passiert, das dringt gar nicht zu uns vor. Ich würde mir mehr Kontrollen wünschen und dazu brauchen wir aber richtig gutes, knallhartes Personal.
Ein Beitrag von Eske Hicken über Lohndumping und Lohnbetrug auf hessischen Baustellen. Jetzt schauen wir mal nach Wiesbaden. Da ist mein Kollege Dirk Wagner. Dirk, was sagt denn die Landesregierung zu diesen Vorwürfen?
Also wenn es um Schwarzarbeit auf Baustellen geht oder dass die Bauarbeiter zu wenig Lohn bekommen, dann zeigt das Wirtschaftsministerium in Hessen auf den Bund, genauer gesagt auf den Zoll. Der sei nun mal dafür zuständig, das auf den Baustellen zu kontrollieren und nicht das Land. Allerdings, einen Fall gibt's eben doch, in dem das Land mit in der Verantwortung steht, und zwar wenn öffentliche Aufträge vergeben werden. Seit etwa einem Jahr gibt es ein eigenes Gesetz dafür, das sogenannte Tariftreue- und Vergabegesetz in Hessen. Das soll dafür sorgen, dass bei öffentlichen Aufträgen nur die Unternehmen den Zuschlag bekommen, die sich an bestimmte Standards halten. Das soll eigentlich auch Ausbeutung und Lohndumping verhindern.
Schauen wir mal näher auf dieses Gesetz, das Tariftreue- und Vergabegesetz. Was steht da genau drin?
Zum Beispiel, dass nicht weniger gezahlt werden darf als der Mindestlohn. Das kann der gesetzliche sein oder der einer bestimmten Branche. Auf dem Bau ist er ja zum Beispiel schon höher. Das Unternehmen muss versprechen, dass es sich an Tarifverträge hält und so weiter. Wenn sich dann herausstellt, dass eine Firma dagegen verstößt, dann sind Strafen möglich. Das können Geldstrafen sein oder die Firma kommt auf eine Sperrliste und ist dann ein halbes Jahr lang von weiteren öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen mindestens. Im Moment sind übrigens aktuell 11 Firmen in Hessen auf dieser Liste.
Reicht das alles aus, damit bei öffentlichen Projekten auf Baustellen alles mit rechten Dingen zugeht?
Also SPD und Linke im Landtag sagen ganz klar nein. Die vermissen vor allem eigene Kontrollen vom Land, auch auf den Baustellen. Es wird nämlich vom Land nur überprüft, ob ganz am Anfang bei der Vergabe der Aufträge alles richtig läuft. Aber es wird dann auch nur dann geprüft, wenn sich jemand beschwert. Zum Beispiel ein anderes Unternehmen, das den Auftrag nicht bekommen hat. Und selbst dafür, sagt die SPD, gebe es zu wenig Leute. Die rechnen vor, dass meistens noch nicht mal eine Vollzeitstelle jeweils zur Verfügung steht bei den 5 zuständigen Behörden, die das machen.
Wie reagiert jetzt die Landesregierung auf diese Kritik?
Das Wirtschaftsministerium widerspricht und sagt, für die Kontrolle, ob die öffentlichen Aufträge korrekt vergeben werden, dafür habe man sehr wohl genug Leute. Die würden auch jedem Hinweis nachgehen und es sei auch nicht so, dass sich da die Beschwerden stapeln. Und auf meine Frage, naja, wäre es nicht trotzdem sinnvoll, auch eigene Kontrollen auf den Baustellen zu machen? Da zeigt man wieder auf den Zoll nach dem Motto, wir wollen hier in Hessen keinen Parallelzoll aufbauen, da gäbe es schon klare Zuständigkeiten. Man zeigt übrigens auch auf die Kommunen, denn oft vergeben die ja die Aufträge. Also das Thema kommt mit Sicherheit wieder, denn die SPD will das entweder in der kommenden Plenarwoche hier im Landtag auf die Tagesordnung setzen oder eben, wenn es nicht da passiert, dann danach im Wirtschaftsausschuss.
HR Info, Hessen.
Nach Recherchen von HR Info sind seit 2014 über 2800 Hinweise auf Kriegsverbrecher, die sich als Flüchtlinge in Deutschland aufhalten sollen, bei deutschen Sicherheitsbehörden eingegangen. In vielen Fällen sind es nur Gerüchte, aber in einzelnen Fällen sind die Hinweise so konkret, dass Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden. Abdulkarim Rihavi ist Syrer. Er lebt in Frankfurt und er will mit Gleichgesinnten dafür sorgen, dass möglichst viele Kriegsverbrecher aus seiner Heimat vor der deutschen Justiz landen. Volker Siefert hat ihn getroffen.
Europa als sicherer Zufluchtsort. Zu Hause in Syrien gehörte Gewalt zum Alltag der Flüchtlinge. Hinweise, Gerüchte und Bilder von Grausamkeiten des Krieges schwirren durch die sozialen Medien und die Flüchtlingsheime. Einer, der diesen Strom an Informationen über Kriegsgräuel zu kanalisieren versucht, ist Abdulkarim Rihavi. Der Syrer lebt seit einem Jahr in Frankfurt. Der Menschenrechtsaktivist kam auf Einladung der Bundesregierung nach Deutschland. Mit seinen Mitstreitern der Syrian Human Rights League sammelt er Informationen über Landsleute, die Kriegsverbrechen begangen haben und nun in Europa leben. Rihavi zeigt eine Liste von mutmaßlichen Kriegsverbrechern und Terroristen. Auf einem Ausdruck sind Fotos von einem jungen Mann zu sehen. Auf einem posiert er mit einer Maschinenpistole, auf einem anderen sitzt er lächelnd an einem Schreibtisch, diverse Handys vor sich. Mit den kurzen Haaren und der kantigen Brille sieht er aus wie ein smarter Büroangestellter.
And he was responsible about transferring money from Europe.
Rihavi ist überzeugt, dieser Mann war einer der Führer in der vom Islamischen Staat ausgerufenen Hauptstadt Raqqa. Er soll dort in verschiedenen Funktionen für den IS gearbeitet haben. Und wo ist er nun?
He is in Dortmund. Yeah, and the German authority arrested him for a couple of 2 hours, I think. And then they released him.
Die Staatsanwaltschaft Dortmund bestätigt Rihavis Angaben. Der Verdächtige wurde vergangenen Dezember für wenige Stunden festgenommen. In seiner Vernehmung bestritt er, Mitglied des IS zu sein. Die Bilder Rihavis reichten als Gegenbeweis nicht aus. Noch sind die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht abgeschlossen. Doch wo sich der mögliche IS-Funktionär aufhält, wird laut Staatsanwaltschaft nicht regelmäßig überprüft. Abdulkarim Rihavi weiß, es ist schwierig, gerichtsfeste Beweise zu erbringen, die für eine Verurteilung in Deutschland ausreichen. aber er sieht darin eine wichtige Aufgabe.
Für mich ist es nicht nur deswegen wichtig, diese Fälle von Kriegsverbrechen zu sammeln, weil ich mich für Menschenrechte einsetze. Die Deutschen haben viele Syrer willkommen geheißen und sie müssen davor geschützt werden, dass diese Leute wieder kriminelle Taten begehen.
Nach Rihavis Recherchen befinden sich ehemalige Kämpfer aller syrischen Kriegsparteien in Deutschland. Treffen sie hier aufeinander, könnte es auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen. Und von ihnen könnte eine Terrorgefahr ausgehen. Rihavi hat dem Bundeskriminalamt Hinweise über rund 150 regimetreue mutmaßliche Kriegsverbrecher übergeben. Das BKA bestätigt, das Material bekommen zu haben. Auf Anfrage heißt es:
In keinem der hier in Rede stehenden Fälle konnte bis dato der Tatvorwurf der Begehung von Straftaten nach dem Völkerstrafgesetzbuch erhärtet werden.
Abdulkarim Rihavi hat einen langen Atem bei seiner Arbeit. Er will verhindern, dass sich syrische Kriegsverbrecher und Islamisten in Deutschland in Sicherheit wiegen. Sie sollen ihre gerechte Strafe bekommen.
Ein Beitrag von Volker Siefert. Nach hr-Info-Recherchen sind mehrere tausend Hinweise über potenzielle Kriegsverbrecher aus Syrien an deutsche Sicherheitsbehörden gegangen. Die Landesregierung in Hessen will weniger heiße Luft produzieren. Kein Scherz. Bis zum Jahr 2030 soll die Landesverwaltung klimaneutral arbeiten. Das ist zumindest das Ziel. Und dafür wird seit 2008 regelmäßig eine CO2-Bilanz vorgelegt. Die zeigt, wie viel von dem klimaschädlichen Gas Kohlendioxid bei der Arbeit der Landesregierung in die Umwelt gepustet wird. Vergangene Woche haben die beiden zuständigen Minister die Bilanz für das Jahr 2014 offiziell vorgestellt. Und weil man das nicht bei einer schnöden Pressekonferenz im Landtag machen wollte, wurden die Journalisten dazu in ein Waldstück bei Schlangenbad gefahren.
So, gerade halten.
Ausrichten, festdrehen.
Ich habe eine größere Flächenabdeckung.
Das ist wahr. Da komme ich aber auch nicht mehr ran in diesem Leben.
Zwei Minister stehen im Wald, um medienwirksam Bäume zu pflanzen. Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer schwingt die Schaufel. Umweltministerin Priska Hinz platziert eine junge Winterlinde im Boden. Der Baum soll helfen, Kohlendioxid in Sauerstoff zu verwandeln. Und die Regierung will zeigen, wir machen auch was.
Wir haben 2008 begonnen mit einem Gesamt-CO2-Verbrauch von fast 500.000 Tonnen im Jahr und sind jetzt so weit gekommen, dass wir die Zahl mehr als halbiert haben.
Das sagt Finanzminister Schäfer. Die aktuelle Bilanz sieht kurz gesagt so aus. 2014 hat die Landesverwaltung gut 10% weniger Kohlendioxid ausgestoßen als im Jahr davor. Unter anderem, weil alte Gebäude besser isoliert wurden oder man bei einem Neubau gleich ans Energiesparen denkt.
Das sind Punkte, die nicht nur in der Kurzfristigkeit eines Jahres, sondern mittelfristig auch entsprechende Reduzierungen zur Folge haben.
Besonders viel Energie wird gebraucht, um die Gebäude der Landesverwaltung zu heizen. Rund 2000 sind es insgesamt und die müssen ja auch mit Strom versorgt werden. Dafür kauft Hessen unter anderem Ökostrom aus dem Ausland. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz dagegen meint, besser wäre es, nur Ökostrom aus Hessen zu verwenden.
Ja, zunächst mal war der große Schritt die Umstellung auf Ökostrom. Und dann ist das natürlich, wenn ich das jetzt nur auf das Land betrachte, durchaus eine Überlegung. Aber allein aus Hessen heraus werden wir, so sehr wir uns Mühe geben, die das Weltklima nicht retten. Deshalb brauchen wir Ökostromproduktion an vielen Ecken in der Welt.
Und dann wären da noch die Dienstwagen der Landesregierung. Im Bundesländervergleich der Deutschen Umwelthilfe, der demnächst veröffentlicht wird, landet Hessen auf dem vorletzten Platz. An ihrem Dienstwagen kann es aber nicht liegen, meint Umweltministerin Hinz.
Ich fahre ein, wie ich finde, sehr umweltfreundliches Auto, nämlich einen Benzin-Strom-Hybrid. Extra keinen Diesel wegen der hohen NOx-Belastung in den Städten. Leider rechnet die Umwelthilfe den bundesdeutschen Strommix für solche Fahrzeuge, obwohl ich nur Ökostrom tanke.
Dennoch landet der Mercedes von Hinz auf Platz 3 bei den Ministern in Hessen. Ihr Kollege von den Grünen, Wirtschaftsminister Al-Wazir, thront auf Platz 1 mit seinem Diesel-BMW. Die Umweltministerin findet es aber besser, insgesamt weniger Auto zu fahren.
Ich sehe das auch bei mir im Ministerium. Wir versuchen jetzt, möglichst viele Dienstfahrten auf die Bahn zu verlegen, wo immer es dann praktikabel ist, weil darüber können wir tatsächlich relativ viel CO2 einsparen.
HR Info, Hessen.
Der Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags beschäftigt sich derzeit mit den ungeklärten Umständen des Kasseler NSU-Mordes an Halit Yozgat vor 10 Jahren. Vergangene Woche sollte dort unter anderem Kevin S. aussagen. Er zählte lange zu den führenden Neonazis in Nordhessen. Als Kopf der sogenannten Freien Kräfte Schwalm-Eder war er federführend verantwortlich für einen brutalen Überfall auf ein Zeltlager der Linksjugend. Aber was den Untersuchungsausschuss besonders interessiert, Kevin S. hatte auch Verbindungen ins Umfeld der NSU-Terroristen. Michael Schibilla berichtet.
Die Frage nach einer möglichen Verbindung zwischen dem aus Butzbach stammenden Neonazi Kevin S. und den Rechtsterroristen des NSU drängt sich auf. Denn bevor Kevin S. in der hessischen Neonazi-Szene Karriere machte, lebte er zeitweise in Thüringen. Und zwar in Jena, dem Herkunftsort des NSU-Trios Bönhardt, Mundlos und Zschäpe. Dort fand er Unterschlupf im sogenannten Braunen Haus, einem Treffpunkt gewaltbereiter Neonazis. Kevin S. redet inzwischen offen über diese Zeit.
Es waren eine Gruppe von 4-5 Leuten, die dann losgezogen ist, speziell in der Innenstadt, das linke Kulturzentrum, sind dann 2-3 Leute rausgekommen. Dann sind wir denen ein paar Meter hinterher, bis sie in eine dunkle Gasse eingebogen sind und dann losgerannt, draufgeschlagen, bis sie am Boden lagen und dann wieder abgehauen.
Kevin S. bezeichnet sich mittlerweile als Aussteiger. Kürzlich gab er im Gespräch mit dem hr-Fernsehen einen Rückblick auf seine Jahre als aktiver Neonazi bis 2008. Die damals bereits untergetauchten Rechtsterroristen des NSU will er aber nicht gekannt haben.
Es kann natürlich sein, dass ich irgendwo auf einer Demonstration mit 100 Skinheads, dass da irgendwo mal so ein Uwe Mundlos oder sowas mit rumläuft. Das hätte sein können, aber bewusst habe ich nie einen von denen wahrgenommen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nie einen von denen gesehen habe.
Einen Kontaktmann der NSU-Terroristen hat Kevin S. aber gut gekannt. Sein Mitbewohner im Braunen Haus war seinerzeit Ralf Wohleben. Wohleben sitzt im Münchner NSU-Prozess auf der Anklagebank als mutmaßlicher Unterstützer. Er soll die Waffe besorgt haben, mit der die Opfer der NSU-Mordserie erschossen wurden. Auch Halit Yozgat 2006 in Kassel. Kevin S. wird keine Unterstützung des NSU zur Last gelegt. Dass aber auch er ein gewaltbereiter Neonazi war, zeigt der Überfall auf ein Zeltlager der Linksjugend im Schwalm-Eder-Kreis im Jahr 2008. Kevin S. hat damals mit einem Klappspaten auf ein schlafendes Mädchen eingeschlagen und es schwer verletzt. Dafür wurde er zu 2 Jahren und 3 Monaten Gefängnis verurteilt.
Ich habe mich für all das geschämt. Ich schäme mich heute noch für all das. Also unabhängig auch von der Tat, auch für die rechte Szene, für die Arbeit in der rechten Szene, für was ich eingestanden bin.
Seine Strafe hat Kevin S. abgesessen, danach ein Studium aufgenommen. Mit Neonazis will er seitdem nichts mehr zu tun haben, sagt er. Aber seine Vergangenheit holt ihn immer wieder ein, wie vor dem Untersuchungsausschuss des Landtages. Dort soll Kevin S. sagen, ob er etwas weiß über den NSU und seine möglichen Unterstützer in Hessen.
Am Wiesbadener Landgericht ist letzte Woche ein Urteil mit Spannung erwartet worden. Ein Mann soll seine Frau getötet und die Leiche dann zerstückelt haben. Eine Leiche wurde aber nie gefunden. Ein Geständnis gab es auch nicht in dem Fall. Es war ein reiner Indizienprozess. Letzte Woche ist dann das Urteil gefallen. Der 40-Jährige ist zu einer Haftstrafe von 11 Jahren verurteilt worden. Der vorsitzende Richter sah es als erwiesen an, dass der Mann aus dem hessischen Schlangenbad seine Ehefrau umgebracht hat.
Es war ein emotionsloser Angeklagter im Prozess. Sein Gesicht zeigte keine Regung, als das Urteil 11 Jahre Haft fiel. Der Richter skizzierte ihn als nach außen sehr freundlich, aber überaus verschlossen und als jemand, der planvoll und zum Teil manipulativ vorgehe. Er wäre fast auf freiem Fuß geblieben, doch eine Kette von Indizien sprach schließlich gegen ihn. Staatsanwalt Lothar Mietzkowski.
Eine ganz maßgebliche Bedeutung hat sicherlich die Auswertung der Videoüberwachungsanlage des Hauses, weil auf die Videoüberwachungsanlage natürlich überhaupt erst die Möglichkeit bestand, den konkreten Zeitpunkt, wann das Opfer das letzte Mal das Haus verlassen hat, einzugrenzen und damit eben auch den Tatzeitpunkt zu bestimmen.
Die rekonstruierten Aufnahmen am Haus zeigten auch, dass die Frau zuletzt ins Haus ging und nicht wieder herauskam und dass der Mann eine große Müllmenge herausbrachte. Das zweite wichtige Indiz waren Spuren von Blut der Frau an einem Werkgerät mit Säge im Keller. Staatsanwalt Mietzkowski spricht von einem ungewöhnlichen Fall.
Ich meine, das hat sich ja auch in der Resonanz dieses Verfahrens, die ja nur beinahe bundesweit war, niedergeschlagen. Und natürlich ist es sehr bemerkenswert, wenn man eben nicht nur kein Tatopfer hat, sondern eben auch einen schweigenden Angeklagten hat.
Mühevolle Polizeiarbeit und Prozessarbeit führten zum Urteil. Der vorsitzende Richter betonte, er habe keine Zweifel an einer vorsätzlichen Tötung. Der Mann habe kaltblütig gehandelt. Als Motiv nannte der Richter eine frustrierende, perspektivlose Ehe von 2 Menschen, die beide einen Hang zum Perfektionismus und einen Hang zum Luxus gehabt hätten. Sogar fallendes Laub im Garten sei störend gewesen. Die Verteidigung fand die perspektivlose Ehe als Motiv nicht überzeugend. Auch dass die Richter von einer gezielten Tat ausgehen, überzeugte Verteidiger Axel Küster nicht.
Das Gericht hat gesagt, es ist für sie keine fahrlässige Tötung und keine Körperverletzung mit Todesfolge. Da wird man abwarten müssen, was in den schriftlichen Urteilsgründen drinsteht. Das
hat mich auch nicht so ganz überzeugt, ob man kopflos oder nicht kopflos ist bei einer fahrlässigen Tötung oder bei einer Körperverletzung mit Todesfolge. Das muss man gucken. Also wir warten mal die schriftlichen Urteilsgründe ab.
Küster hat mit dem Angeklagten bereits besprochen, das Urteil anzufechten.
Er hat es jetzt schon signalisiert, aber wir werden das natürlich erstmal eine Nacht drüber schlafen und dann wird man das in Ruhe besprechen. Aber ich gehe mal davon aus, dass man natürlich in so einem Fall in die Revision gehen wird.
Auch die Verteidigung überlegt, in die nächste Instanz zu gehen. Die Staatsanwaltschaft hatte eine besondere Schwere der Tat gesehen und lebenslänglich gefordert.
Ein Beitrag von Andrea Bonhagen. Sie hören HR Info und die Sendung Hessen. Beim Landeswettbewerb Jugend forscht 2016 sind vergangene Woche in Anwesenheit von Kultusminister Lorz die 9 Sieger ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung fand in Darmstadt bei der Firma Merck statt. Die jungen Forscherteams waren mit 5 Projekten erfolgreich und werden Hessen beim Bundeswettbewerb im Mai in Paderborn vertreten. Stefan Willert berichtet.
Was veranlasst Schülerinnen und Schüler dazu, ein eigenes Forschungsprojekt zu verfolgen? Oft sind es Lehrer, deren Aussagen mitunter auch angezweifelt werden. So haben 3 Schüler vom Goethe-Gymnasium im südhessischen Bensheim der Erklärung ihres Chemielehrers für die Explosion von Alkalimetallen nicht vertraut. Christian Brudi verfolgte die vom Lehrer herbeigeführten Explosionen mit höchstem Interesse.
Am Anfang haben wir es sicher geglaubt, aber später dann halt festgestellt, dass da mehr dahinter stecken muss.
Auch seine Mitschüler Daniel Crucius und Elias Halvatsis fanden die Detonationen im Chemieunterricht faszinierend und wollten mehr wissen.
Bei der Reaktion wird häufig erklärt, dass das mit einer Explosion von Wasserstoff zu tun hat. Und wir konnten halt nachweisen, indem er die Reaktion unter einer Schutzatmosphäre durchgeführt hat, wo keine Wasserstoffexplosion stattfinden kann, dass es trotzdem explodiert ist. Und demnach muss diese Erklärung logischerweise falsch sein.
Ladungsverschiebungen in den Alkalimetallen sind wohl die Ursache. Mit diesem Projekt aus der Grundlagenforschung wird Hessen beim Bundeswettbewerb Jugend forscht in Paderborn im Fachgebiet Chemie vertreten sein. 2 Projekte vom Schülerforschungszentrum in Kassel belegten beim Landeswettbewerb in Darmstadt ebenfalls 1. Plätze. Jano Schade mit seinem Dämmstoff Rezipap auf Papierbasis. Die Platten sind nicht entflammbar und sollen die herkömmlichen Styroporplatten ersetzen, mit denen bisher Häuser gedämmt werden. Wie kommt man auf so etwas?
Meine Eltern wollten gucken, ob unser Haus gedämmt werden muss, aber wollten auf keinen Fall Polystyrol benutzen. Und da habe ich mir gedacht, kann ich das nicht auch im Besser machen?
Ebenfalls aus Kassel sind die Sieger Robin Heinemann und Jaro Habiger, die ein computergestütztes Verfahren entwickelt haben, mit dem bestimmt werden kann, aus welcher Richtung ein Geräusch kommt.
Na, man könnte halt Biologen helfen, zum Beispiel seltene Tierarten im Dschungel zu suchen, eben über ihren speziellen Ruf.
Ja, man könnte für Rettungsteams oder Rettungsroboter eine Apparatur entwickeln mit diesem Verfahren, die eben anzeigt, aus welcher Richtung ein Hilferuf zum Beispiel kommt.
Und auch für Johannes Arndt von der Eleonorenschule in Darmstadt war die Lehrerin Auslöser für Forschungsarbeiten zu Mikroplastik im Boden.
Weil meine Lehrerin in der Schule mal das Thema Mikroplastik angesprochen hat und bin dann auf das Thema gestoßen, als es im terrestrischen Ökosystem dabei nicht sehr viele Untersuchungen gibt. Und da bin ich dann so zu dem Thema gekommen.
Der Darmstädter Schüler hat die Wirkung der Plastikrückstände im Boden auf den Kompostwurm untersucht. Markus Himmel aus Limburg gehört zum Siegerteam im Fachgebiet Mathematik-Informatik. Er hat ein Programm entwickelt, mit dem sich die Ursache für Fehler in Computersoftware feststellen lässt.
Man muss einfach wissen, wo im Programm das Problem sichtbar wird und wir zeigen dem Programmierer vollautomatisch, wo überall im Programm das Problem entstanden sein kann.
Markus Himmel und sein Partner Moritz Timo Potthoff besuchen die Internatsschule Schloss Hansenberg in Geisenheim und gehören bereits zur Szene der freien Programmierer.
Es gibt eine immer größer werdende Bewegung, dass Softwareentwickler sich zusammenschließen und in der Öffentlichkeit Software entwickeln, die jeder, wo jeder mitarbeiten kann und jeder das benutzen kann. Das nennt sich Open Source oder freie Software.
Und das war die Sendung Hessen. Wenn Sie wollen, können Sie die nochmal nachhören. Das geht bei uns im Internet als Podcast auf hr-inforadio.de. Mein Name ist Marco Schleicher.